Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Staub nervt. Dieses Sammelsurium aus Blütenpollen, Hautschuppen und dem Abrieb von Textilien, Reifen und Steinchen. Manche macht er sogar krank, andere treibt er schlicht in den Putzwahn. Dabei verwandelt sich alles auf dieser Erde zu Staub, der menschliche Körper ebenso wie Granit, Gold und Juwelen. Von der Allgegenwart des Staubes und der Aussichtslosigkeit, ihn jemals loszuwerden, davon erzählt Susanne Billig.
Sie schweben in der Luft, feine, feinste, ultrafeine Partikel, vom menschlichen Auge kaum zu sehen. Ein Kopfhaar ist 0,8 mm dick und damit 50 Mal dicker als ein Staubkorn der allergröbsten Kategorie. Feinstaub lässt sich sogar nur in Nanometern messen, Millionstel Millimetern. Was immer der Mensch tut, pustet Stäube in den Himmel. Feuer machen, sägen, hämmern, bauen, graben, mahlen, pflügen, Autofahren, es staubt. Selbst wer einfach nur umherläuft, zieht eine unsichtbare Staubwolke mit sich. Mit dem Industriezeitalter hat das Aufwirbeln bedrohlicher Ausmaße angenommen, wie jüngste Daten des deutschen Forschungsschiffes Polarstern zeigen. 1000 Kilometer nördlich von Sibirien ist die Atmosphäre bis in eine Höhe von 12 Kilometern stark mit Schwebeteilchen aus Waldbränden, Industrieverschmutzung und Wüstenstaub belastet. Die klimaerwärmte Arktis wirkt offenbar wie ein großer Strudel, der die Luftverschmutzung der gesamten Nordhalbkugel ansaugt.
Staub ist überall, da können wir nichts gegen tun. Wir können nur versuchen, den schädlichen Staub fernzuhalten von unseren Objekten.
Steffen Bock kämpft täglich mit Staub. Er arbeitet als Konservierer in der Säugetiersammlung des Museums für Naturkunde Berlin, wo er nicht weniger als 150.000 Präparate zu versorgen hat. Vom einzelnen Mäusezähnchen bis zum großen Eisbärfell.
Staub an sich bedeckt Informationen. Die Farbe wird vermindert, die Strukturen werden verdeckt, wir können einzelne Merkmale nicht sehen. Zum Beispiel in der Säugetiersammlung haben wir Schädel, die sind handbeschriftet, da sind die Informationen auf dem Schädel drauf. Und wenn Staub auf diesem Schädel drauf ist, können wir die Informationen nicht mehr lesen. Also wir können dann das Objekt nicht mehr zu Katalogeinträgen zuordnen. Wir müssen den also erst reinigen.
Seit dem Zweiten Weltkrieg, dessen Staub- und Aschespuren hier noch überall an den Objekten kleben, sind Steffen Bock und sein Team tatsächlich die Ersten, die die Säugetiersammlung wieder putzen. Vorsichtig, denn auch im Museum steckt der Staub voll von Giften. Motten- und Milbenkot, Schwermetallen, Pestiziden, Ruß- und Feinstaub. Winzige Staubpartikel können bis in das letzte Lungenbläschen vordringen, einige Krebs, andere Allergien auslösen oder die Gerinnungsfähigkeit des Blutes verändern. Gut geschützt rücken die Forscher den Hörnern, Skeletten und Fellen je nach ihrer Empfindlichkeit mit Pinselchen, feuchten Tüchern oder speziellen Reinigungsmaschinen zu Leibe. Filter verhindern, dass der Schmutz erneut durchs ganze Haus weht. Für diese Arbeit brauchen sie Jahre und Jahrzehnte. Sie endet nie.
Also wir haben vor 3 Jahren angefangen, die Geweih- und die Gehirnsammlung zu reinigen. Und das sind ungefähr 4.600 Objekte. Und dafür haben wir tatsächlich über 3 Jahre gebraucht, um die alle aufzunehmen und zu reinigen.
Weil Forscher in so einem Naturkundemuseum akribische Sammler sind, wirft Steffen Bock den Staub nicht einfach weg. Wer weiß, manch ein Staubkorn stammt vielleicht noch von den Schuhsohlen Alexander von Humboldts.
Dafür brauchen wir jetzt nicht jeden Staub, also es muss nicht jeder Staub gerettet werden, aber es ist für eine grundsätzliche Untersuchung schon mal interessant, was in dem Staub drin ist. Wir haben jetzt kein ganzes Staublager und wir haben jetzt auch keine große Sammlung nur mit Staub, aber zu jedem Objekt, wo wir sehen, da ist Staub, gibt es wahrscheinlich noch kleine Gläschen, die neben dem Objekt liegen mit dem Staub.
An die 90% des weltweiten Staubes entsteht auf natürliche Weise, wenn Vulkane explodieren, Buschbrände die Vegetation verjüngen oder tote Tiere und Pflanzen zerbröseln. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Pflanzen nutzen Blütenstaub, um sich fortzupflanzen. Aufgewirbelter Bodenstaub trägt Nährstoffe weiter. Die Staubverwehungen der Sahara versorgen die Ozeane der Erde mit lebensnotwendigem Eisen und den Amazonas-Regenwald mit Phosphat. Jeder Regentropfen, jede Schneeflocke, die vom Himmel fallen, brauchen ein festes Partikelchen, an das sie sich heften können. Und wenn abends die rote Sonne so romantisch am Himmel versinkt, es liegt am Staub in der Atmosphäre. Natürlicher Staub kommt auch von ganz weit her, aus dem Kosmos. Tag für Tag schießen 40 Tonnen Mondstückchen, Kometen und Asteroidenpartikel auf die Erde, schneller als Gewehrkugeln. Die größeren verwandeln sich in Sternschnuppen, die kleineren schweben von der Atmosphäre gebremst zu Boden und vermischen sich mit dem Erdenstaub.
Man kann durchaus von so einem großen Flachdach etwa an 100 Kilo Material zusammenfegen. Also es ist tatsächlich so, man fängt an mit einem Besen, das, was sich auf dem Dach angesammelt hat, zusammenzufegen. Und dann aber schon möglichst auf dem Dach zu reduzieren in der Menge. Man möchte ja nicht 100 Kilo vom Dach runtertragen.
Auch Lutz Hecht ist Wissenschaftler am Museum für Naturkunde. Er möchte wissen, wie alles entstand. Die Erde, die Sonne, das Sonnensystem, der ganze Kosmos. Im Rahmen seines aktuellen Forschungsprojektes sammelt er Mikrometeorite, staubkornkleine Asteroidenstücke, die Auskunft geben sollen über den Ursprung des Sonnensystems. Bis vor kurzem mussten Astronomen dafür noch aufwendig in die Arktis reisen. Heute reicht es, hierzulande auf ein Flachdach zu klettern.
Der große Vorteil, den wir interessanterweise haben im urbanen Bereich, ist, dass wir die Ablagerungen besser datieren können. In der Arktik haben sie eine Ansammlung über viele Tausend oder Millionen Jahre, je nachdem, wie alt das Gebirge ist, auf dem sich die Mikrometeorite abgelagert haben. Hier in den städtischen Bereichen können wir ganz genau sagen, das maximale Alter eines Daches ist, wenn das Gebäude gebaut wurde. Das heißt, wir werden auch versuchen, gezielt die Dächer unterschiedlichen Alters zu untersuchen, um zu sehen, ob sich der Eintrag kosmischer Materie verändert, auch stofflich verändert über die Zeit.
Inzwischen trainieren Lutz Hecht und sein Team etliche interessierte Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darin, den Berliner Staub korrekt einzusammeln und mit technischen Raffinessen aus den vielen Kilo Staub die wenigen winzigen Asteroidenbruchstücke auszusieben.
Man kann viel falsch machen. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe hier einen Staub, aber ich weiß, ich habe einfach mehrere Dächer zusammengefegt und meinen Garten auch noch dazu genommen. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, dass ich einfach Proben vermische, viele Orte miteinander zusammenmische. Also ich glaube, die saubere Dokumentation ist Voraussetzung dafür, dass wir arbeiten können damit.
Die Forscher hoffen, dass ihr Projekt ausstrahlt und Menschen in ganz Europa und sogar weltweit damit beginnen, Sternenstaub auf Mauern und Dächern aufzuspüren. Vielleicht ist so viel wissenschaftliche Liebe zum Staub ja ein Trost für alle, die zu Hause am Staub verzweifeln. Denn so sehr man auch lüftet und putzt und wischt, los wird man ihn nie. Aus kosmischer Perspektive ist die gesamte Erde letztlich nichts anderes als zusammengebackener Staub.